Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farinas World. Und heute freue ich mich ganz besonders, mal wieder ein Familienmitglied von Farina begrüßen zu dürfen. Denn wir haben ja schon mal eine Folge mit Farinas Mama aufgezeichnet und heute haben wir ihn endlich dazu bekommen, auch dabei zu sein, nämlich Farinas Papa, Bernd. Herzlich
Ja,
willkommen.
hallo, ihr beiden oder wer immer sich das hinterher nochmal anschaut oder anhört. Genau.
Ja,
Ja.
sehr schön, dass du da bist. Das hat nämlich ein bisschen gedauert, meinen Papa zu überreden. Und jetzt ist es soweit. Und jetzt hat er den Mut gefasst und spricht mit uns endlich heute. So, so schön. Wir freuen uns wirklich riesig, Bernd, dass du da bist. Und ich würde gleich mal einsteigen, ganz kurz. Wir sprechen heute über die Selbstständigkeit, aber dennoch würde ich das genauso gerne machen wie mit Farinas Mama Halina auch schon. Vielleicht wollt ihr ganz kurz erzählen, Bernd, Farinas Kindheit aus deiner Sicht und aus Farinas Sicht. Da hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, mit Halina, wie gesagt. Jetzt erzähl du mal aus deiner Sicht, Bernd. Was ist dir
Ja.
besonders im Kopf geblieben aus Farinas Kindheit?
Long Version oder Short Version?
Mittel,
Medium.
genau.
Naja, ist ja klar. Also, ich habe Farina als ein sehr quirliges, aufgewecktes und, ja, ich will nicht sagen rappelig, aber sehr quirlig immer in Action-Kind erlebt. Und habe schon gedacht, sind das Gene von mir? Eigentlich war ich, glaube, als Kind war ich eher ruhig und schüchtern, also eher ein ruhiges Kind. Und Farina war immer aufgeweckt, immer auf Achse und natürlich sehr viel geklammert. Sie war ja leider dann geblieben, unser Einzelkind. Aber ich glaube, deshalb, Farina, hast du doppelte Liebe mitgekriegt, denke ich mal,
Aber ich habe
da
ja so ein
man.
bisschen, also für mich ist ja Merle wie eine Schwester, weil irgendwann haben ja Mama und noch zwei andere Mamas sich zusammengetan
Genau.
und immer auf uns zu dritt aufgepasst und dann waren wir so ein Dreier-Team und Merle und ich sind bis heute noch sehr, sehr eng befreundet.
Genau.
Ist so meine Ersatzschwester.
Ja, und du hast sehr früh viele Sachen gelernt. Manchmal so bei, ich weiß, erstes Fahrradfahren, da habe ich vor kurzem noch alte Videos gesehen, die ich jetzt so langsam
War
mal
ich da nicht schon voll
digitalisiere.
groß?
Bitte?
Beim Fahrradfahren war ich da nicht schon voll groß?
Ja, groß schon, aber nicht alt, weil du bist ja relativ schnell gewachsen. Aber ich weiß so, diese ersten Versuche mit Stützrädern hinten noch, relativ wackelig. Also du warst eher auch ein, zwar rappelig, hast viel gemacht so, aber auch eher ein vorsichtiges Kind. Ne? Also irgendwie, ich glaube, steckten immer beide Seiten in dir. Und natürlich unser allergrößter Schatz. Und ne, deshalb. Ich glaube, du hast das ja auch schon mal irgendwo gesagt und so habe ich es auch in Erinnerung. Ich war zwar viel unterwegs und da habe ich so ein bisschen immer noch so ein schlechtes Gewissen bei mir, aber andererseits, wenn ich sehe, was aus dir geworden ist, dann sage ich mal, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so viel da war.
Ja, vielleicht war es ja gut so.
Vielleicht war das auch gut so, genau. Aber eins kann ich sagen, die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, sei es mit dem Fahrrad durch die Senne fahren oder zelten oder mit dem Wohnmobil irgendwohin. Konzerte, Musik reden wir mit Sicherheit auch noch drüber, aber das war alles eine extrem intensive Zeit. Und ich habe dich einfach überall gerne mitgenommen und wollte dir die
Ich
Welt
weiß
immer
auch noch,
zeigen.
ich glaube, ich war sehr häufig mit bei dir im Büro. Also irgendwie habe ich ganz viele Erinnerungen daran, dass ich mit im Büro war. Und da gab es so, wie heißen denn diese Dinger? Solche Rollteile, womit man Möbel rumschieben kann.
Ja,
Und ich
genau.
habe mir da immer irgendwie so Skateboards oder sowas gebaut oder so
Ja.
Rollband und bin damit durch den ganzen Flur gerollt.
Ja, das muss, ja, das war dann so Anfang 90er. Ne?
Ja.
88 bist du geboren, muss ich mal zurückrechnen. 88 bist du geboren und im Büro hatte ich dich vielleicht, aber so wahnsinnig oft auch nicht, weil ich war ja auch viel weg.
Ja.
Aber am Anfang, als die Firma noch relativ überschaubar war, da warst du öfter mit dabei. Und es waren ja auch im Büro und ringsrum waren ja viele alte Freunde von mir, mit denen ich da die Firma gegründet hatte und gestartet habe, sogar noch vor deiner Geburt, ne? Von Sigi Eichinger, Rainer Neumann, ne? Also wirklich alte Studienkollege und Freunde und
An
damals
dieser
sehr.
Stelle ganz liebe Grüße an all diejenigen,
Ja.
falls sie es hören.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das hängt ja nun mal davon ab. Nein, aber so habe ich Farina in Erinnerung. Und wie gesagt, ich war viel unterwegs und habe auch sehr viel gemacht. Und wenn sie dann dabei war, war das immer so wie ein Teil von mir. Das war gut so. Hab sie geliebt über alles. Ach nee, das tue ich ja heute noch.
Ach
Ich
so,
wollte
ich wollte gerade
gerade
sagen, bist du heute noch, oder?
sagen. Wann hat das aufgehört?
Ja, seit du irgendwas Böses mal gesagt hast, weiß ich nicht, keine Ahnung mehr. Hat nicht aufgehört. Alles gut. Und da sind wir schon beim Thema, Bernd. Du hast dich schon vor der Geburt von Farina selbstständig gemacht. Magst du mal ein bisschen über deine Selbstständigkeit damals erzählen? Weil da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, Farina und ich. Wie war das Unternehmertum damals? Wie ist es heute? Denn wir erkennen auch viele Parallelen und dass heute
Ja.
einfach alles sehr viel schneller geht, ne?
Ja.
Und wir sehr viel mehr Informationsfluss haben. Also vielleicht magst du mal aus der Zeit berichten und wie es dann auch für dich war, als Farina dann war und wie du das unter einen Hut bekommen hast, dann das beides.
Naja, hatte ich ja gerade schon gesagt, ob ich das gut hingekriegt habe, weiß ich nicht so. Aber auf jeden Fall, das war schon während des Studiums, hier mit Halinas Mama, mit Farinas Mama, Halina. Hatten wir ja gemeinsam Informatik studiert in einem Semester. Und wir hatten eigentlich gar nichts mit Selbstständigkeit, gar nichts am Hut, sondern wir haben gedacht, das sind gute Fächer, da kann man auch ordentlich Geld verdienen, also vernünftig, normal. Und wir waren bescheidene Menschen, einfache Menschen und haben gedacht, jeder macht einen Halbtagsjob. Und deshalb war die Ursprungsidee, Farina, sorry, dass das nicht funktioniert hat. Ne, jeder ist einen halben Tag für dich da und die andere Hälfte des Tages geht er arbeiten. Und viele aus unserem Studium, damals in Paderborn, gab es eine große Computerfirma, das war Nixdorf Computers. Die haben viel so Middleware für Unternehmen, also Anwendungssoftware für Unternehmen entwickelt. Und da sind 80, 90% der Leute hingegangen. Und da hatte ich gar kein Interesse dran. Ja, ich habe zwar auch Softwareentwicklung gemacht, aber ich wollte lieber mit Freunden irgendwas Gemeinsames machen. Also das Thema selbstständig, ja, das war man, weil auch während des Studiums bin ich schon gefragt worden, ob ich für ein kleines Unternehmen eine Software entwickeln kann. Ich habe ja auch schon die Bildverarbeitungssoftware als Selbstständiger gemacht. Und natürlich musst du dann irgendwann deine Leistung in Rechnung stellen. Vorher vereinbarst du einen Preis, Pi mal Daumen, man hat ja keine Ahnung, was vernünftige Tages- oder Stundensätze sind. Und da haben wir so am Anfang schon einiges an selbstständigen Aufträgen gemacht. Und auch vor der ersten GmbH-Gründung 1985 war ich schon selbstständig.
Ich glaube, was du mir auch mal erzählt hast, ist, dass du ja auch während des Studiums schon so ein bisschen, also du hast gerade gesagt, da wurdest du von der Firma gefragt, aber du hast doch da irgendwie, ich weiß nicht, ob du in der Forschung mit warst oder irgendwo, dass du da
Im
so ein
Labor
bisschen
meinst du?
im Labor,
Ja.
also irgendwas, ich kann mich so grob daran erinnern, dass du mir da mal irgendwas erzählt hast.
Ja, das war während des Studiums, musste ich ja ein bisschen Geld verdienen. Man muss ja seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und da habe ich an der Uni in einem Forschungslabor angefangen. Da war mein lieber alter Kollege Rainer Blome als Laborsingenieur und die haben Bildverarbeitungssysteme gebaut. Die Hardware und die Software. Und das fand ich so faszinierend, das müsst ihr euch überlegen, das war Anfang der 80er Jahre, ich glaube 82 oder sowas, dass man ein Bild mit einer Kamera digitalisieren konnte. Dann war das auf dem Bildschirm. Bildschirme waren so einmal 1 Meter und 1 Meter tief, ne? Also nicht so mit Flachbildschirm. Und dann konnte man per Software und Programmiersprache, konnte man diese Bilder digitalisieren. Und zwar hatten wir vor Röntgenbilder, dort kann man ja auch als Arzt sehr schwer Karzinome erkennen. Und unsere Idee war, beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, die von meinem Kollegen Rainer Blome, der Laboringenieur war, der sagte, aus diesen Röntgenbildern wollen wir verschiedene Bildverbesserungsalgorithmen entwickeln, wo man Karzinome, also ganz, ganz kleine Krebszellen, identifizieren und erkennen kann. Und das fand ich faszinierend. Ne? Also mit dem, was wir gelernt haben, Software und dann so einem System. Andere Kollegen haben die Hardware gebaut und ich hatte dann die Betriebssysteme und die Anwendungssoftware dafür entwickelt. Das war das Labor, was du meinst.
Ja, und da
Und
bist du einfach so reingeschlittert quasi, also da einfach durch
ja,
Zufall
ich wollte
reingekommen.
einen studentischen Hilfskraftjob
Ja.
haben. Ne? So für ein paar hundert Euro waren das, glaube ich. Und wir haben auch da schon immer wesentlich mehr gearbeitet, als man Geld bekommen hat. Und ein Projekt war die Bildverarbeitung und ein anderes Projekt war eben die Softwareentwicklung auf kleinen Mikrocontrollern, so diese Module, die man heute in Chipkarten als goldene Kontaktfläche kennt. Die hat er entwickelt, hat mit seinen anderen Laborkollegen die herstellen lassen und dann in die ersten Plastikkarten eingebaut. Und dann brauchten sie ja jemanden, der die Software dafür schreibt und hatten mich dann gefragt, du kannst doch programmieren. So, ja, habe ich irgendwie gelernt. Und mach doch mal hier ein Betriebssystem für und schreib mal so die ersten Anwendungsprogramme.
Sind ja diese Chipkarten, die quasi heutzutage auf unseren SIM-Karten sind.
Zum Beispiel, ja,
Ja, und die waren
das.
ja damals so groß wie Visitenkarten oder wie eine Bankkarte.
Na, wie
Und
eine
auch groß.
Bankkarte. Ja,
Ja, wie eine
ja.
Bankkarte.
Eine ID1-Karte war das. Ja.
Ja.
Also ganz normal, so war die Idee. Unter anderem haben wir für den Bankenbereich Software entwickelt in diese ersten Chipkarten. Da gab es damals die ersten Eurocheck-Karten, also das, was wir als Maestro-Karte heute kennen, also die ersten EC-Karten. Und dort haben wir einen Chip eingebaut und da mussten natürlich auch Sicherheitsalgorithmen entwickelt werden und so weiter. Das habe ich alles in diesem Labor an der Hochschule gemacht. Das war
Wow.
noch weit, bevor ich einen Abschluss gemacht habe. Irgendwann habe ich dann gedacht, ja, jetzt machen wir hier schon Kundenaufträge, aber ich müsste auch noch mein Studium abschließen.
Das
Müsste dann
hast du aber noch gemacht,
irgendwie.
oder?
Bitte?
Das hast du aber dann noch gemacht.
Ja, klar, ich habe einen Abschluss gemacht. Ich habe die Bildverarbeitungssysteme, die wir da gebaut haben, und die Bildverbesserungsalgorithmen, also um Karzinome herauszuarbeiten, das habe ich dann als Diplomarbeit genommen und darüber geschrieben. Genau.
Und wann kam dann der Zeitpunkt, also war das wirklich dann direkt nach dem Studium, wo du gesagt hast, naja gut, jetzt haben wir hier schon Aufträge, wir arbeiten ja schon mit dem Labor, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit und melde das tatsächlich auch an als Gewerbe? Oder
Ja,
hast du
am Anfang. Am Anfang war es tatsächlich nur ein Einzelgewerbe von mir. Und da war ein anderer Kollege, Siggi, ein alter Freund damals, Studienkollege, der hatte auch schon eine Selbstständigkeit. Und mit dem haben wir uns zusammengetan. Dann der Rainer hat auch noch mitgemacht. Und wir haben die erste GmbH 1985 gegründet, weil wir gedacht haben, das ist dann ein eher professionellerer Rahmen, als wenn ich als Freelancer rumlaufe und nur meine persönlichen Rechnungen dann schreibe. Hiermit schreibe ich, Bernd Deutschmann, eine Rechnung an Firma ABC, Nixdorf Computer, Siemens. Weißt du, Bernd Deutschmann so klein, Siemens so groß. Und da haben wir gedacht, wir machen auch eine GmbH und haben uns darüber selbstständig gemacht. Und dann kamen auch immer mehr Aufträge, die konnte man dann nicht mehr alle alleine machen. Dann haben wir die ersten Freunde gefragt. Farina, du kennst Dieter sehr gut, falls er das hier hört. Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Genau. Und die kamen dann mit in die Firma und haben sich um spezielle Bereiche gekümmert, Softwareentwicklung. Ich musste dann viel Weiterentwicklung machen, also Kundenakquise. Irgendwo hat sich die Telekom gemeldet. Und da musste man natürlich zu solchen Kundengesprächen, da gab es auch Techniker auf der anderen Seite, um mit denen abzustimmen, was wir denn entwickeln wollen. Erstens nur Prototypen. Aber dann auch erste Anwendungen. Also die C-Netz-Karte war zum Beispiel in C-Netz-Mobiltelefonen installiert. Und die C-Netz-Telefone konnten tatsächlich die großen Ja, so wie eine EC-Karte halt oder
Telefonkarten,
eine
oder?
Mastercard. Das war eine Telefonkarte, aber keine Prepaid. Also keine, die
Hm.
man abtelefonierte. Das ging
Ich weiß noch,
parallel.
dass wir auf jeden Fall zu der Zeit immer ganz, ganz, ganz viele von diesen Telefonkarten zu Hause
Ja,
hatten,
das
mit ganz
stimmt.
vielen verschiedenen Bildern. Ich habe natürlich die Bilder gesammelt. Wir hatten so welche mit Pinguinen drauf. Das waren meine
Ja.
Lieblingsmotive.
Ja. Die
Und
wurden auch gesammelt, tatsächlich. Da gab es ja die öffentlichen Telefonzellen. Das kennt ihr, glaube ich, gar nicht, ne?
Na
Wo
doch,
man
ja, kenne ich ja noch.
in so eine Zelle reingeht und ganz früher musste man Geld reinschmeißen, 20 Pfennig. Und später eben mit diesen Telefonkarten, da konnte man so eine Prepaid-Telefonkarte stecken. Und da waren dann 5 D-Mark, später 3 Euro, 10 Euro, wie auch immer drauf, die man abtelefonieren konnte. Und diese Karten, weil das offizielle Produkte der Deutschen Telekom, also der Bundespost damals noch waren, genauso wie Briefmarken, wurden die auch genauso gesammelt wie Briefmarken. Und es gab ganz kleine Serien, also immer verschiedene
Jetzt habe ich
Layouts.
mal kurz eine Nachfrage. Telekom und Bundespost war eins.
Ja, ganz früher hieß es die Deutsche Bundespost und
Ja.
da ist später die Telekom rausgegangen,
Ah, wusste ich gar
entstanden.
nicht.
Und die Deutsche
Ah.
Post. Ja, also die sind dann
Ja.
separiert worden. Der Telefonbereich mit Netzarchitektur, alles weit noch vorm Internet. Aber eben auch mit Mobiltelefon schon. Und die Deutsche Post, die eben die Briefe, Austauschpakete und so weiter.
Ich habe auch viele Fragen, wirklich viele
Och, um
Fragen.
Gottes Willen.
Wir haben ja, also die Frage, die mit am häufigsten uns gestellt wird, ist ja, wie schaffe ich es, Kunden zu gewinnen? Und
Ja.
daher, Bernd, du nennst jetzt hier Namen, wo ich denke, wow, krass, mit so
Ja,
großen
ja.
hast du direkt zusammengearbeitet. Wie hast du die Kunden gewonnen damals? Und was würdest du empfehlen, wenn sich jetzt heutzutage jemand selbstständig macht? Also wie habt ihr das gemacht damals?
Ja, das ist nicht unbedingt eine Blaupause für alle Selbstständigkeiten. Da muss man tatsächlich immer gucken, wo trifft man die potenziellen Kunden? Und bei uns waren das natürlich technische Messen, technisch versiert. Auf einmal sah man da jemanden und sagte, ah, du bist von der Bundespost Telekom und wir entwickeln hier Sicherheitsalgorithmen und Chipkarten. Ah, sowas macht ihr? Ist ja toll, lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal reden. Also so kommt man ins Gespräch. Oder, und das war schon seit Mitte der 80er Jahren ein ganz großes Thema, die Standardisierung. Das heißt, diese technischen Lösungen mit Chipkarten, erst recht hinterher für die GSM-Chipkarten, die SIMs, wie ihr sie alle kennt, die mussten ja technisch spezifiziert werden. Ne? Sodass die eine Karte, die in Deutschland gekauft wird mit einem Telefon aus Skandinavien oder aus Asien, damit die auch zusammen funktionieren können. Die müssen eine Sprache sprechen, sprich, die müssen Kommunikationsschnittstellen haben. Und das muss alles standardisiert werden. Und da gab es hunderte von Gremien. Und ein Gremium war eben dafür da, die SIM-Karten technisch zu spezifizieren. Da waren die Franzosen sehr groß, Engländer auch, okay. Und eben wir Deutschen. Und da war unser Unternehmen und ich persönlich auch einer der Leistungsträger und Know-how-Träger. Und da hat man sich einen Namen gemacht. Und wir waren dann in Europa nur 4, 5 Firmen und man wusste ja gar nicht, wie groß der Markt wird, aber so hat man die verschiedenen Kunden, Ericsson, Nokia, Siemens, Motorola, wie sie alle heißen, alle Unternehmen im Telekom-Bereich. Also noch deutsche und europäische. Ne? Asiaten hatten damals mit diesem Standard, mit dem GSM-Mobilfunkstandard noch gar nichts am Hut. Die hatten noch überhaupt keine Telefone. Ich glaube, die weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie noch keine Mobiltelefone gehabt. Telefone schon, aber nicht Mobiltelefone. Und da war in der Tat Europa führend und allen voran sogar die skandinavischen Länder. Und deshalb auch so Firmen wie Nokia und Ericsson, die waren oben Nummer eins, auch vor unserer
Das heißt, du würdest
Motorola.
schon sagen, du hattest schon ein ziemliches Privileg, dass sich quasi nicht so viele andere mit den Themen auch beschäftigt haben, oder?
Das stimmt. Ja. Immer wenn ich irgendwo Kollegen was gesagt habe, ah Bernd, was machst du denn? Ich bin bei Nixdorf, wo bist du? Ach, ich mache so ein bisschen Softwareentwicklung so für Ericsson und Nokia und schreibe in so kleine Mikrocontroller, Assembler. Was, du programmierst noch in Assembler? Dann sage ich ja. Assembler ist also die Maschinensprache von einem Chip. Und die musste man damals programmieren, nicht in einer Hochsprache, so wie heute, weil die ansonsten nicht in den kleinen Chip reingepasst hätten. Ne? Also ich sage das jetzt so bildlich, aber es war in der Tat so, die Speicherbereiche in den ersten Chips waren sehr, sehr begrenzt.
Wo wir gerade beim Thema Chipkarten sind und die kleinen Chips. Du hast ja dann auch irgendwann mit deiner Firma, denke ich mal, ein Patent drauf gehabt auf die Schnittweise, wie die SIM-Karten heutzutage ausgeschnitten sind oder ausgestanzt, richtig?
Ja, nee, das Patent hatte ich tatsächlich persönlich, aber eben mit Rainer und einem Produktionskollegen noch. Wir
Und
haben
wie kam
das.
da?
Und das kam dadurch, dass wir in diesen Standardisierungsgruppen die ersten Mobilfunktelefone, die waren noch relativ groß, da konnte man also noch diese großen, ich nenne sie jetzt trotzdem im Fachjargon, ID1-Karten, also so groß wie eine Kreditkarte heute, wie eine EC-Karte. Und so groß waren die ersten Mobilfunkkarten auch. Die konnte man dort noch reinstecken, weil die Telefone so groß waren. Und dann hatten uns aber, ich glaube, allen voran sogar Nokia, die haben uns erzählt, spinnt ihr? Wir können nirgendwo so große Plastikkarten einsetzen. Unsere zukünftigen Telefone werden so groß sein wie eine Uhr. Da haben wir gesagt, hä? Wie willst du denn damit telefonieren? Das geht doch gar nicht. Und dann haben wir natürlich den Markt schwinden sehen nach dem Motto, die waren erst, gerade die Mobilfunkhersteller, die Telefonhersteller, waren dagegen, dass man dort eine fremde Karte reinschiebt. Ja, und die wollten die bekämpfen. Und wir haben natürlich mit, sagen wir mal, einer Handvoll Leute nur dafür gekämpft, dass man eine SIM-Karte dort einsetzt, weil das war unser Business, unser Markt als Orga. Und deshalb haben wir uns was einfallen lassen und haben gesagt, okay, den großen Plastikteil, die zwei Drittel, die brauche ich ja gar nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur den Chip. Aber der Chip muss natürlich eine Kontaktfläche haben. Und da haben die Telefonanbieter, Telekom, Mannesmann Mobilfunk, Telekom Italia und wie sie alle hießen, ganz Europa, die haben gesagt, ja, aber die Karte, also die SIM-Karte muss so groß sein, dass zumindest unser Logo noch drauf geht und eine Seriennummer. Und so ist das Format, hatte ich mit Rainer Blome diskutiert und wir haben dann gesagt, wir müssen uns da was einfallen lassen. Und da haben wir dieses kleine Format tatsächlich entwickelt und haben dann ein spezielles Verfahren, weil man am Anfang nicht wusste, wie viele große Mobiltelefone verkauft der Netzbetreiber und wie viele davon sind klein, sodass man einen kleinen Plug-in-SIM, so hießen die kleinen oder so heißen ja heute noch. Plug-in, also die reindrückbaren SIM-Karten, die man heute eben auch ins Smartphone, ins Apple reinschiebt. Das sind alles Plug-in-SIMs. Das heißt, heutzutage wären sie wieder ja, eSIM, ne? Also
Ja.
die Funktionalität, aber nicht den physischen Körper wie eine SIM-Karte. Jedenfalls haben wir uns da was einfallen lassen und das haben wir dann zum Patent angemeldet. Und das gibt es heute noch, ist aber nicht mehr gültig, weil Patente sind immer nur 25 Jahre gültig. Aber das gibt es immer noch und da steht tatsächlich mein Name. Also nicht der Name Orga, sondern mein Name, Reiners und dann noch von einem Kollegen zu dritt.
Ein Patent auf die Technik, wie es ausgestanzt wird oder wo
Genau.
doch genau.
Genau. Also nicht das Format selber, weil das haben wir ja
Genau.
dann in der Standardisierungsgruppe diskutiert und mit vielen Leuten diskutiert, aber wie man eine große Karte produziert, die könnte man dann ausliefern und der Kunde kann selber die kleine Karte rausbrechen, wenn er sagt, ah, ich habe aber ein Telefon, wo nur die kleine Karte reinpasst. Dann bricht er die halt raus und da haben wir ein spezielles Verfahren gehabt, ne, dieses
Also ist mein Papa
Pre-Platine.
dafür verantwortlich, dass wir unsere kleinen SIM-Karten aus den großen Plastikkarten
Ja,
rausdrücken
das war
können.
das Patent. Genau.
Ja.
Ja. Ja, es war. Wir waren wirklich europaweit am Anfang Vorreiter. Und wie gesagt, Svenja, du hattest ja gefragt, wie kommt man an die Kunden ran? Indem man sich in der Szene aufhält. Da sind wir zu Messen gefahren. Viel hat nicht gebracht, aber je öfter man draußen im Markt ist, dann triffst du Leute wieder. Und wenn du auch persönlich, und ich glaube, ich konnte immer ganz gut mit denen, auch abends ein Bierchen trinken, doch immer Spaß gemacht. Und manchmal sitzt man dann zusammen und fantasiert und oh, was können wir noch alles machen? Und dann sagt der erste von deinen Kunden, sagt, du komm doch mal mit, ich kenne da noch andere bei uns in der Telekom zum Beispiel. Die haben den und den Bedarf. Die wollen zum Beispiel ein PKW-Navigationssystem bauen. Da bräuchten die doch eure Chipkarten, die könnte man doch dort einsetzen. Ja, aber die müssen doch Elektronik bauen. Ja, komm doch mal mit und wir reden mal darüber. Und so ist man zum Beispiel dazu gekommen, dass wir als Orga, wir haben tatsächlich die Hardware entwickelt für ein erstes GPS-Positionierungssystem in Autos. Da gab es dann hier in Deutschland einen großen Feldversuch auf Autobahnen. Und wir haben eben mit der Telekom diese Technik über SIM-Karten realisiert. Ne? Dass man also über die SIM-Karte, wo deine Identität drin steckt, das steckst du praktisch in so eine spezielle Hardware, ein Lesegerät. Und die spezielle Hardware, die war dann damals noch verbunden mit einem externen GPS-Empfänger. Haben wir heute alles auf dem Smartphone. Aber wie gesagt, die Pionierarbeit war das damals schon und auch die Positionierung und dann eben die Abrechnung über diese SIM-Karten. Und so kann man von einem zum anderen. Aber das Entscheidende, also erstens, du musst mit den Leuten gut können. Ja, also persönlich, du musst offen auf potenzielle Kunden zugehen können. Aber entscheidend ist, du musst dich in der Szene bewegen. Wenn ich nur zu Hause gesessen hätte und sorry, Farina, dann mit dir vielleicht gespielt, aber da hätte ich nicht einen Kunden getroffen. Und da hätte auch nicht einer gesagt, du komm mal mit und lass uns doch heute Abend beim Bier mal besprechen. Und ich habe da noch so ein paar Ideen und vielleicht kennst du ja und kannst
Aber
ja.
vielleicht auf dem Spielplatz.
Auch mit, ja, mit Sicherheit.
Ich
Da
habe
laufen
tatsächlich
immer Geschichten.
eine Kundin auf dem Spielplatz kennengelernt, weil ich mit einer
Echt?
Freundin, ich habe eine Freundin besucht, die ein Kind hat und wir sind auf den Spielplatz gegangen und da hat sie jemanden getroffen, die sie kannte, mit der habe ich mich dann sehr gut verstanden und die haben mich dann für ihre Hochzeit gebucht.
Ja, guck
Liebe
mal.
Grüße an Diana, ich weiß, dass du den Podcast manchmal hörst.
Ah, schön. Ja, aber das ist genau das Thema. Es hängt ja immer davon ab, was für ein Business mache ich und wo treiben sich die potenziellen, in Anführungsstrichen, treiben sich die
Ja.
potenziellen Kunden rum.
Aber ich
Sag
finde das
mal.
sehr cool, dass du das sagst, weil an sich, also ich habe das ja nie von dir jetzt irgendwie so gelernt, dass du gesagt hast, so Farina, wenn du Kunden kriegen willst, dann mach das so.
Nee, nee.
Aber ich mache das genauso. Also wahrscheinlich, weil ich es mir einfach von dir abgeguckt habe oder so gelernt habe, dass In die
man mal
Wiege
so
gelegt. netzwerkt. Ja, genau, wurde mir in die Liege gelegt, in die Wiege gelegt. Und ich mache das auch so. Also ich treffe viele oder lerne viele Kunden auf Events kennen, und
Genau.
das passiert einfach so. Also ich gehe nicht los und sage, ich will jetzt Kunden gewinnen und gehe jetzt zu irgendwelchen Events, sondern das passiert halt einfach, weil man mit Menschen ins Gespräch kommt, weil man
Genau.
Menschen kennenlernt und
Ja.
dann kommt man, wird man da weiterempfohlen und das ist einfach, das passiert einfach.
Ich nannte es früher immer so, du musst open-minded sein, offen
Ja.
für alle möglichen Gespräche, Diskussionen. 90% ist nichts raus geworden, das ist ja klar. Ja, oder sagen wir 80%. Aber 20% sind noch hängen geblieben und haben einen weitergebracht. Und nochmal, ich will das jetzt nicht übertreiben, natürlich nicht mich, aber ich habe das dann getrieben. Am Anfang war ich es persönlich, aber hinterher die ganzen Kundenanfragen, da haben natürlich meine ganzen Freunde, die ich mit ins Unternehmen geholt hatte, weil ich konnte das alleine nicht mehr machen. Und dann schaust du rechts und links, bevor man eine Anzeige macht, damals zumindest noch, musste man noch so Papieranzeigen machen. Ja? Heute geht das, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja.
Also wir suchen einen Entwickler für Programmiersprache C++, wie auch immer. Da hat man im Bekanntenkreis rumgefragt. Und ich weiß, ich habe sogar zwei alte Freunde aus meiner Pfadfinderschaft aus Bochum mit nach Paderborn geholt, in Anführungsstrichen, also drum gebeten, ob sie nicht Lust hätten, bei uns in der Firma mitzuprogrammieren. Und viele Leute, die man so kannte, hat man ins Unternehmen geholt. Und da muss man auf der anderen Seite sagen, weil ich war dann verantwortlicher Geschäftsführer für die Firma. Und du nimmst diese Verantwortung umso mehr wahr, je näher dir die Leute sind. Das waren alles meine Freunde. Ja, Farina, du kennst die meisten.
Ich habe
Gerade am
gerade überlegt, wer
Anfang.
sind denn die aus Bochum?
Rolf.
Ah, okay.
Rolf Wolschlinger, ne?
Okay.
War das. Der war
Ich
auch
habe
ein
da,
toller Entwickler.
sorry, ich habe dazu direkt auch noch mal eine Frage. Wie, also ist, eine Selbstständigkeit ist ja nicht immer nur linear und alles toll oder nur erfolgreich. Es gibt ja
Nee.
auch herausfordernde Zeiten. Und jetzt hast du gesagt, du hast viele Freunde angestellt. A, wie waren die herausfordernden Zeiten für dich? Wie bist du damit umgegangen? Und B, vor allem, wie bist du mit diesem Druck umgegangen, zu wissen, du musst den Laden am Laufen halten, weil da hängt ganz schön viel dran, ne? Da hängen Existenzen deiner Freunde dran. Also
Genau,
wie über die
genau.
Jahre damit umgegangen? Hast du da vielleicht auch ein, zwei Tipps?
Ja, man muss sagen, persönlich war für mich die schwierigste Zeit am Anfang. Und wir haben jeden Abend irgendwie bis 10 Uhr bei uns im Büro gesessen und diskutiert, was müssten wir alles noch machen und können wir uns erlauben, da noch zwei Entwickler mit dazu holen? Nein, das ist doch nur der eine Auftrag und wer weiß, ob danach noch was kommt. Das ist genau das Risiko, was jeder Selbstständige hat. Ne? Wenn du einen Mitarbeiter hast, den du permanent bezahlen musst, der will ja auch nicht nur mal Geld haben, wenn du gerade einen Auftrag hast. Es sei denn, er ist auch selbstständig. Das gab es natürlich auch immer zur Konstellation. Aber wenn du festangestellte Mitarbeiter hast, musst du das Geld reinholen. Und das hat mir schon viele schlaflose Nächte gebracht. Ja, und das glaubst du halt. Und natürlich ging das nicht alles rauf und runter. Nicht alles nur rauf, sondern sehr viele Niederschläge. Auch persönlich, wir sind ja dann gewachsen, wir hatten über 100 Mitarbeiter und mussten irgendwann neue Gesellschafter reinholen. Das war dann 1991, 92, wo dann die Deutsche Bundesdruckerei und die Preussag als ein großer Konzern, die sich in neuen Technologien verwirklichen wollten, die sind bei uns als Gesellschafter eingestiegen und sogar indirekt die Telekom über ein Tochterunternehmen Detecon. Die sind Gesellschafter geworden. Und da war für mich die große Frage. Die haben natürlich gefragt, ob ich im Unternehmen bleibe, ob ich die Geschäftsführung übernehme. Aber ich musste meine ganzen eigenen Anteile an der Gesellschaft abgeben. Also wir alle. Nochmal, ich war ja nicht alleine, um Gottes Willen. Das waren gute Freunde, Bekannte, Kollegen. Und die mussten alle diese Entscheidung mittragen. Einige haben sich entschieden und gesagt, nee, in so einer Firma will ich nicht arbeiten, ist nicht meins. Und ja, wir haben dann gesagt, okay, dann ist das halt nicht mehr unsere Firma, aber dafür treiben wir das Unternehmen weiter fort, weil ich kannte ja den Markt, ich kannte die Kunden und nachdem GSM nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Nord- und Südamerika expandiert ist, das war so Anfang 90er Jahre, da mussten unsere Dienstreisen eben auch immer weiter werden. Am Anfang war es nur England, Skandinavien, Italien, Frankreich, ne, wo man eigentlich permanent unterwegs war. Es gab, glaube ich, nicht eine Woche, wo ich nicht irgendeine Dienstreise ins Ausland gemacht habe. Und später wurden die dann eben größer, ne? Singapur, USA, Brasilien. Halt ein bisschen mehr. Und dann mussten wir halt bei dem wachsenden Unternehmen auch.
Dann gab es auch immer verrückte Reisestories. Ich weiß noch, einmal warst du
Naja.
irgendwo, wo ein Erdbeben war. Ich glaube, in der Türkei oder
Ja,
so.
Türkei war das.
Ja.
Genau. Ja, da
Und
habe ich morgens am Bett gesessen und auf einmal fingen die Wände so an zu wackeln. Und ich denke, Hilfe, was ist denn hier los? Erlebst du natürlich verrückte Sachen, ja.
ja.
Oder
Und
in
Farina,
Singapur. Im
sorry.
German Center, da war extra so ein großes Technologiezentrum, irgendwie von den Deutschen mitgebaut. Und da hatten wir ein Büro drin. Bis
Was
hin
wolltest du sagen,
zur
Svenja?
Gitarre Les Paul in New
Ach so,
York.
ja.
Meine Lieblingsgeschichte, aber
Die
das.
Geschichte, das habe ich dir versprochen, Bernd, dass du die erzählen darfst.
Ach Gott, oh je. Oh, na, pass auf, ich wollte eben zu Ende bringen. dass das Thema natürlich auch ein anderes war, als wir auf einmal so große Konzerne als Gesellschaft hatten. Da konnte man sich nicht mehr einmal im Monat zusammensetzen und denen einfach nur so ein bisschen erzählen, ja, wir haben möglicherweise einen neuen Kunden und wir müssen aber 20 Leute dafür einstellen, da brauchen wir ein bisschen mehr Geld für und so, sondern denen musstest du richtig ein Berichtswesen machen. Und wir haben dann als technische Geschäftsführer, die wir ja eigentlich alle waren, haben wir auf einmal einen kaufmännischen Geschäftsführer an die Seite gestellt bekommen. Und das allererste, was er machte, er brachte drei große Aktenordner. Damals gab es noch Papier. Ne? Sagen wir, heute wären zwei riesige USB-Sticks, wie auch immer, oder in eine Cloud-Lösung. Auf jeden Fall drei große Aktenordner, voll von einzelnen Genehmigungsrichtlinien. Also wenn man eine Reise macht, früher habe ich der Sekretärin gesagt, buch mal eine Reise, ich muss nächste Woche nach Singapur. Nee, heute musste man einen Antrag stellen. Und da habe ich immer gesagt, was? Moment, das ist doch meine Firma, wieso muss ich ihn? Ja, weil es fremde Gesellschafter waren, die das abnicken mussten. Und das war schon was ganz Neues. Und ich weiß, meine erste Reaktion gegenüber diesen ganzen Richtlinien, wie gesagt, wie man sich in der Firma verhält, wie man die Umsatzplanung macht, wie oft man das wiederholen muss. Ich habe gesagt, mein lieber Kollege, kaufmännischer Geschäftsführer damals, ich habe nicht mal Zeit, mir das durchzulesen, geschweige denn zu sagen, jawohl, das führen wir ein oder wir machen das ein bisschen anders, weil ich war ja permanent unterwegs und die Kollegen, wie gesagt, auch, ne? Also es war nicht immer so einfach. Und ich hatte manch Nächte schlaflos, wo ich überlegt habe, ist das überhaupt noch dein Ding? Ist das noch dein Baby? Auf einmal einen großen Konzern. Es war natürlich spannend mit einer Bundesdruckerei. Wie gesagt, das ist die Firma, die in Deutschland die Personalausweise und die Pässe herstellt und 50% des deutschen Geldes druckt. Die waren unsere Gesellschafter. Und mit ein paar von deren Kollegen bin ich nach China gereist. Die wollten ihre Pässe dort verkaufen. Wir wollten Chipkartenaufträge haben. Ja, und haben natürlich tolle Meetings gehabt. Wir sind nach Russland gereist, haben zur Gorbatschow-Zeit damals auf die deutsch-russische Freundschaft angestoßen. Da habe ich mich einmal mittags beim Wodka so sehr abgeschossen, dass ich nachmittags die Termine canceln musste. Das war nicht mehr möglich. Aber die Russen haben das scheinbar alles irgendwie heillos überstanden. Naja, auf jeden Fall. An solche Sachen kommst du natürlich dann auch dran, wenn du so große Namen dabei hast, ne? Also es war immer ein Abwägen, ein Pro und Contra. Aber es war nicht mehr dein Baby. Klar hatte ich was zu sagen als Geschäftsführer, hatte dann irgendwann mal so, ich glaube, 400 Mitarbeiter oder sowas. Das ist schon nicht ohne, aber das allein befriedigt eben auch nicht. Ich bin dann im Jahr 2000 aus der Firma rausgegangen, ja. Ja, weil dann mussten wir einen eigenen Vertriebschef einstellen, der hat dann wieder eine ganz andere Sache gemacht. Auf einmal war man nicht mehr bei allen Gesprächen dabei, zwangsläufig, weil wir haben dann irgendwann über 200 Millionen Euro Umsatz gemacht. Da kannst du nicht bei jedem Euro daneben sitzen, geht gar nicht. Da hatte ich also von vielen Sachen auch keine Ahnung mehr, die da liefen. Und wir hatten dann ein Tochterunternehmen gegründet, wo wir reine, sag mal, Business, Geschäftsfeldentwicklung, Business Development gemacht haben, ne? Wo wir dann Mastercard in den USA akquiriert haben. Da haben wir allein vier Berater für 2 Jahre in New York gehabt. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. In New York, die dort für
War übrigens auch
Mastercard
am
gearbeitet.
Anfang war sie in meinem Buch drin, aber ich glaube, sie wird rausgenommen. Die ist nicht mehr drin, oder?
Nö,
Nee.
weiß nicht.
War im Original auf Englisch drin.
Naja, ich versuche es mal kurz zu machen. Ich war irgendwann auch in New York und bin abends nach dem Abendspaziergang zurückgekommen und direkt rechts neben Hotel war ein Club und da stand so mit Kreide auf der Tafel geschrieben: Tonight playing Les Paul and Friends. Da habe ich nur gedacht: Les Paul? Moment, der Les Paul? Les Paul ist nämlich ein Erfinder und Entwickler einer elektrischen Gitarre. Und da sind meistens so die Heavy-Metal-Bands spielen, Gibson Les Paul. Also für Gibson hat er die Gibson Les Paul entwickelt. Und er war eben nebenbei auch Musiker. Ich gehe da runter in den Club und gucke so ganz in der Ecke, da waren vielleicht 200 Leute nur. Und ganz in der Ecke auf einer Bühne sind so einige Leute, die haben sich persönlich alle gut verstanden. Da war auch so ein Typ, schwarze Locke mit so einem Zylinder auf. Ich denke, hä, der kommt mir auch bekannt vor. Da war das Slash von Guns N' Roses, der Gitarrist. Ne, der hat dann mit den anderen Musikern da gejammt. Und jedenfalls, ich bin lange da geblieben, noch bis zum Schluss waren wir nur noch zu fünft. Und ich hatte mich dann mit Les Paul unterhalten und der, als ich ihn gefragt habe, wo kriege ich denn am besten eine gebrauchte, gute Les Paul her? Und da hat er gesagt, pass auf mal, geh mal in die fünfte Straße zu dem und dem Geschäft und bestell dem Verkäufer liebe Grüße von mir, der sucht dir eine super Gitarre raus. Ich dahin am nächsten Tag, habe eine Gibson Les Paul, tierisch schwer, also eine E-Gitarre, gekauft. Einen großen, schweren Marshall-Verstärker.
Hast du die noch, die Gitarre?
Die stehen
Ah,
dort, die braune mit dem dunkelbraunen Rand. Das
hier
ist die
in der
Gibson Les
Mitte.
Paul. Original die aus New York damals. Und dann stand ich da vor dem Laden, beides in der Hand, tierisch schwer und denke, ach du Scheiße, ich habe da oben auf dem Hotelzimmer noch zwei große Koffer und ich habe noch 2 Wochen Business Trip in den USA vor mir. Wie schaffe ich das denn? Kriege ich doch nie und nimmer nach Deutschland zurück, aber ich habe es letztendlich geschafft. Frag mich nicht wie, aber das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten. Übrigens, der Marshall-Verstärker, den du da
Der
siehst,
braune.
ja, mit dem goldenen braunen Ding,
Ich
das ist
glaube, ich weiß sogar
original
noch,
der.
kann mich, glaube ich, sogar noch daran erinnern, als du mit dem nach Hause gekommen bist.
Genau. Ja, das ist die Geschichte. Ich habe es jetzt versucht,
Ja.
kürzer zu machen.
Ja, ich habe sie im Buch mit drin gehabt, damit man so ein bisschen versteht, warum ich so Serendipity-Stories liebe. weil ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von dir mitbekommen. Einfach so mit dem Flow zu gehen. Und du nennst es vielleicht nicht Serendipity-Stories, aber
Nee.
trotzdem bist du so, dass du dich einfach auf so Momente einlässt. Also auch wenn du gerade vielleicht einen anderen Plan hast und dann siehst du aber, oh, Les Paul, ah, da geh ich da mal rein. Wer
Absolut.
weiß, was draus wird. Ah, okay, im Gespräch. Ah, okay, dann schickt er mich jetzt dahin. Naja, gehe ich mal zu dem Laden, mal gucken, was draus wird. Und auch mit den Kunden einfach mal ins Gespräch gehen, mal gucken, was draus wird. Und dann im Nachhinein, wenn man im Nachhinein drüber erzählt, waren es diese kleinen Momente, die dazu geführt haben, dass irgendwas ganz Besonderes, ganz Großes, was ganz Tolles entstanden ist.
Das stimmt, ja, das ist wirklich eine Aneinanderreihung. Aber viele Sachen habe ich ja gar nicht bewusst gemacht, mal gucken, was raus passiert, sondern die hat man gemacht, weil du musst natürlich an der Thematik Interesse haben. Das meine ich ja mit open-minded, ne? Du musst, und ich glaube, ich war schon immer sehr vielfältig interessiert an speziell natürlich Musik, allem, was mit Musik zu tun hat, aber auch geschäftlich und vor allen Dingen, wenn nette Leute miteinander kommunizieren und sich dann irgendwas einfallen lassen. Also es muss eine Sympathie da sein mit irgendwelchen, Entschuldigung, Idioten, macht mir auch geschäftlich, kann noch so erfolgreich sein, aber macht es einfach keinen Spaß. Sondern du musst dir da, klar, schluckt man mal eine saure Pille, aber um mit gewissen Leuten dann zu tun zu haben, wenn es geschäftlich lohnenswert ist, aber in der Regel eigentlich nur mit den Leuten, wo man sich auch abends auf ein Bier zusammensetzen würde. Das war für mich immer so ein Kriterium. Wenn jemand ein netter, sympathischer Mensch ist, hört sich jetzt dumm an, aber wir haben natürlich nicht nur Bier getrunken, sondern man ist abends mal essen gegangen, hat sich im Park auf einer Bank getroffen, mal ein bisschen geklönt, einfach eben auch ein bisschen privat unterhalten. Und so
Geklönt,
hat
da
man
hört man deine Herkunft.
diskutiert. Genau. Und ob das ein Ratschlag ist für andere, ein Geschäft, ja, ganz entscheidend, wie gesagt, sind für mich die beiden Faktoren. Du musst wissen, also erstmal musst du natürlich wissen, was für ein Produkt oder Service du anbieten willst. Dann, wer sind deine Kunden und wo halten die sich auf? Wie du sagst, Farina, auf Spielplätzen, okay. Bist wahrscheinlich seitdem nur auf Spielplätze gegangen.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Aber
Das war
im
ja nur eine
Prinzip,
von den vielen Serendipity-Stories.
genau. Aber im Prinzip ist das so. Du machst dir Gedanken, wo laufen denn deine Kunden rum? Wo trifft man die denn? Und ist das jetzt ein Automatismus? Kommen da immer mehr? Und wir sind ja reingewachsen. Am Anfang wollte ich nur Softwareaufträge haben, mehr nicht. Und einer dieser Softwareaufträge war eben für diese, hier für die Telekom, ne? Diese früher noch die C-Netz und danach die SIM-Karten-Software zu entwickeln. Das hat
Und
sich
du
aber
hast
eigentlich
ja
nur so
aber
ergeben.
nebenbei, also auch wenn du ja nicht so viel zu Hause warst, hast du ja aber trotzdem immer mal wieder hinbekommen, dir Zeit zu nehmen. Also, dass wir zum Beispiel nach Disneyland gefahren sind, Paris,
Stimmt.
dass wir campen waren, dass wir an der Ostsee waren. Da würde ich jetzt mal,
Schweden mit dem
ja,
Wohnmobil,
Schweden, genau, mit dem Wohnmobil,
England mit dem
England mit dem
Wohnmobil.
Wohnmobil. Und da würde ich jetzt mal Svenjas Frage von vorhin so ein bisschen nochmal aufgreifen. Wie war das für dich? Also, dass du quasi das so ein bisschen neben dem ganzen Business das auch noch mit untergebracht hast.
Segeln nicht zu vergessen.
Ja, Segeln auch.
Klammer auf, weil ich erinnere mich, ich glaube, ich war der Erste, der ein tragbares Mobiltelefon, das war damals noch das C-Netz, in Holland mit auf ein Segelschiff genommen hat. Im Nachhinein muss ich sagen, was blöd, weil C-Netz gab es nur in Deutschland. Also in Holland gab es gar keins.
Na,
Aber
Hauptsache, du
das waren
konntest
noch
das
so
Telefon
große Trag.
zeigen.
Große tragbare Telefone waren das. Ja, weiß ich nicht. Klar, gedanklich immer auch ab und zu mal telefonieren. Später natürlich, als dann ab 91 gab es ja Mobilfunk, ab 92 eigentlich. Wir hatten immer Mobilfunktelefone und haben auch eigentlich täglich kommuniziert mit Kollegen, mit potenziellen Kunden. Und natürlich ging auch bei den Aufträgen eigentlich immer irgendwas schief. Es lief ja selten so ohne Probleme. Es war immer irgendein Problem zu lösen. Da musste
Du
man
meinst
sich
jetzt im
manchmal
Urlaub
mit einschalten.
oder was?
Und auch im Urlaub ab und zu mal da anrufen, ja. Aber ansonsten glaube ich, du
Aber
hast
ich
es
kann mich
gerade
nicht
schon mal
erinnern, dass
gesagt.
du viel im Urlaub gearbeitet hast.
Bitte?
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du dann im Urlaub viel gearbeitet hast. Also wenn du dann da warst, dann warst du schon präsent.
Ja, war ja auch nicht arbeiten, es war ja telefonieren. Und
Ja.
logischerweise habe ich das gemacht, wenn du geschlafen hast. Aha. Ja, aber im Prinzip wollte ich gerade sagen, das Entscheidende war, glaube ich, dass wir uns darauf eingelassen haben, was wir gerade gemacht haben. Sei es in Schweden, ach, wie ist das noch? Astrid Lindgren Land zu besichtigen. Oder campen bis nach Mittelschweden mit dem Wohnmobil und da in, ich glaube, Dalarna hieß das, ne? Diese Gegend,
Das weiß ich nicht, ich habe
wo
keine
es
Ahnung,
diese
wo das war.
kleinen bunten Holzpferdchen gab, rot angemalt. Sei
Da
es
kann ich
drum.
mich nicht erinnern.
Jedenfalls auch Interesse und Spaß an der Sache und natürlich Familie. Ich glaube, es war immer das A und O dabei. Ne? Wenn wir schon mal
Wahrscheinlich
weg waren.
geht dann auch die Qualität vor Quantität. Das heißt, du warst zwar weniger da, aber dafür intensiver da oder sehr präsent da, sagen wir so. Also du warst dann sehr präsent während der Zeiten, an denen du da warst.
Ich meine ja, aber ich habe von Farina verstanden, dass sie das so auch empfunden hat.
Ja.
Von daher, das hat mich natürlich sehr gefreut, als ich das von dir erstmal so, weiß gar nicht, gelesen oder gehört habe. Ansonsten hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als junger Vater eigentlich gegenüber Familie auch viel schlechtes Gewissen. Einmal gegenüber Farina, dass ich nicht so oft da war. Aber natürlich auch gegenüber ihrer Mutter, dass ich sie oft mit dem Kind alleine gelassen habe. Ja, und dadurch, gut, jetzt hat Halina sehr liebe Freundinnen gehabt, deren Kinder ja auch deine Freundinnen waren, Farina. Also von daher war das immer recht hilfreich und ein bisschen Trost für mich. Aber im Nachhinein so ein bisschen schlechtes Gewissen hat man immer. Aber wie hieß es damals schon mal? Du baust keine Firma auf, wenn du einen Job 9 till 5 machst. Das geht
Und ich
nicht.
glaube, auch die Menschen haben ein schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber, weil irgendwas
Immer.
ist immer.
Immer.
Ja.
Ja. Also es bleibt etwas auf der Strecke, so im Privaten. Vielleicht gibt es Leute, die heutzutage andere Geschäftsmöglichkeiten haben und ihr Geschäft auch anders machen können. Aber ich weiß zumindest, klar haben wir auch mal mittags Feierabend gemacht, ne? Oder wenn man ehrlich gesagt hat, auch mal keine Lust gehabt hat, dann hat man sie einfach freigenommen und dann sind wir, Farina, irgendwo mit dem Fahrrad mal hingefahren oder so, um allein den ganzen Stress loszuwerden und die ganzen Probleme einfach mal nicht sehen zu wollen. Aber mit dem Halbtagsjob hätte ich das nicht machen können. Ging nicht. Heute vielleicht eher, aber heute bin ich auch Rentner. Ja, ne, entscheidend, bewege dich in der Szene, kenne deine Kunden, geh dahin, wo die sind und irgendwie, ich sag mal, auf der anderen Seite, ein gutes Produkt musst du schon haben oder gut musst du schon sein. Also, indem ich einfach nur so, boah, so nebenbei irgendwas mache,
Würdest du
schaffe
denn
ich das nicht.
zustimmen, dass es wichtiger ist, die richtigen Kontakte zu haben, oder ist es wichtiger, das Know-how zu haben?
Die Kontakte sind definitiv das A und O. Und das Know-how, du musst vielleicht nicht weltweit der allerbeste, je nachdem, was für ein Geschäft du gerade machst, Fotograf sein. Aber man muss natürlich gut genug sein, um auf der Professional-Ebene mitreden zu können.
Ja, aber ich sage zum Beispiel immer, also es ist, du kannst auch mit schlechten Fotos, weil ich meine, die Qualität der Fotos ist sehr subjektiv. Nee,
Ja.
subjektiv, objektiv? Subjektiv, ne? Wenn
Objektiv.
das meinungsabhängig ist. Und ich glaube, du kannst auch mit schlechten, also jetzt von der Technik her schlechten Fotos, wirst du trotzdem gute Kunden finden und gewinnen, wenn du gutes Marketing machst und ein gutes Netzwerk hast. Aber andersrum kannst du nicht automatisch mit guten Fotos gute
Na.
Kunden gewinnen, wenn du das Netzwerk nicht hast und das Marketing nicht machst.
Genau, du bist der beste Fotograf, aber sitzt immer zu Hause auf dem Sofa. Und vielleicht weiß es dein Nachbar noch, aber mehr auch nicht.
Ja.
Nee, das stimmt. Wobei das mit schlechten Fotos, ich denke auch, das darf sie natürlich nicht rumsprechen, weil wenn sie rumspricht, dass du zwar ein unheimlich netter und sympathischer Mensch bist, aber leider vom Fotografieren überhaupt keine Ahnung hast, dann
Aber
wirst
wie
du.
gesagt, das ist ja subjektiv. Also ich kenne einige
Ja.
Fotografen, die in meinen Augen keine, also ich finde, die arbeiten einfach nicht gut. Und die haben
Leben
aber
trotzdem
unfassbar viele
davon.
Kunden. Wie bitte?
Leben trotzdem davon, ne?
Ja,
Vom,
genau.
ja.
Weil
Ja.
die eben gutes Marketing machen. Und andere, die eben keine Ahnung von Fotografie haben, die finden das dann halt eben auch gut. Deswegen ist es ja, kann man eigentlich nicht sagen, dass jemand gut oder schlecht ist, sondern jeder hat ja eine andere Meinung dazu, also gerade bei so kreativen Sachen.
Ich wollte gerade sagen, das hängt ein bisschen von der
Von der
Szene, also
Branche ab, klar.
vom Geschäftsbereich ab, ne? Jetzt war ich
Ja.
ja im technischen Bereich und wenn du da einen Auftrag bekommst, du musst ein Stück Software entwickeln, was das und das macht, dann muss die Software das hinterher auch können.
Ja.
Kannst du nicht sagen, okay, funktioniert alles nicht, aber ich bin ein unheimlich netter Typ. Also.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall eine coole Idee. Ich bin dafür, dass Bernd mal einen Gastauftritt bei Achieve with Ease hat.
Oh ja, gute Idee. Weißt du, was es ist? Unsere Mastermind.
Da soll ich was machen?
Ein Gastbeitrag, beziehungsweise wenn wir einen Call haben, kommst du als Gast dazu.
Keine Ahnung, was.
Darüber sprechen wir gleich nochmal.
Genau. Ich weiß, was ein Call ist, ich weiß, was ein Gast ist, aber mehr auch
Wir
nicht.
setzen das später nochmal zusammen.
Genau. Ich würde jetzt auch an dieser Stelle sagen, auch hier wie bei Halina auch, wir müssen einfach mal noch einen zweiten Teil machen, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Und ich würde jetzt an dieser Stelle mal sagen, wollt ihr noch was teilen? Farina, möchtest du noch was teilen? Bernd, du noch? Und wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Podcast-Folge. Oder was meinst du, Farina?
Ja, Gerne. Machen wir ein andermal noch. Dann geht's da mit Teil 2 weiter.
Ich würde da gerne noch sagen, also jetzt aus Vatersicht, ich bin wahnsinnig stolz darauf, was aus Farina, wie die sich entwickelt hat, was sie für ein Business macht. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von der Szene, ne? Und ich weiß bei deiner Lesung, das waren ja alles Leute, irgendeiner hat da gesagt, wir bewegen uns alle in der gleichen Blase. Aber im Prinzip ist es auch so. Und ich war jemand, der von außen auf diese Blase geguckt hat. Und man kann sich da reinarbeiten, man kann die Kontakte machen und man kann das lernen. Aber ich finde das toll, dass das so eine Community ist. Ich finde, Farina, du hast auch tolle Freunde, auch Geschäftsfreunde und mit Svenja so eine klasse Kollegin. Super, gratuliere. Mir
Dankeschön.
macht das Spaß, euch zuzugucken. Wie gesagt, auch wenn ich da keine Ahnung von habe.
Dankeschön.
Ich finde das toll mit euch.
Vielen
Weiter
Dank.
so. Ja, genau. Ansonsten über mein Business, ich bin da auch auf Business-Plattformen. Bei uns ist das so Xing oder LinkedIn, ne?
Gibt es Xing noch?
Xing gibt es noch, ja klar.
Ah, wow. Okay, also
Jetzt hat
aber
man.
Deutschmann finden auf Xing und LinkedIn. Könnt ihr mal schauen, was Bernd so macht. Unter
gemacht.
Bernd Deutschmann, oder?
Ja, Bernd Deutschmann. Gemacht hat, muss man sagen. Ich muss ja auch immer überlegen, mir fällt das ja auch nicht immer alles ein. Aber ist okay. Deshalb, Svenja, du hast das Zepter des Timings in der Hand. Und ich habe nur gedacht, wir reden schon sehr lange. Aber ihr wolltet
Gar
das ja
nicht das
hören. Ihr
Gefühl,
seid
dass
ja
das schon
schon
eine
schuld.
Stunde war, aber verrückt.
Genau.
Ich finde wirklich, wir müssen noch eine zweite Folge machen.
Ja, ich danke dir viel, viel, vielmals, dass du dabei warst, Papa.
Gerne, wenn ich das erzählen kann. Ich erzähle ja auch über einige Geschichten, rede ich ja im Detail. Das merkt ihr ja, ne? Wenn ich anfange zu erzählen, ich kann auch 5 Stunden noch reden. Aber ich sage mir auch immer, wo sind denn dann die Kunden, die dann noch zuhören? Also man kann so viel erzählen, weil man ja auch so viel gemacht hat. Ich würde sogar sagen, so wahnsinnig viel gemacht. Aber ihr müsst wissen, ob das für einen Dritten aus eurer Szene überhaupt annähernd interessant ist. Das kann ich selber nicht beurteilen.
Ja, da sind wir gespannt auf die Rückmeldungen.
Genau. Und wehe, da ist eine schlechte bei. Nee, alles gut.
Alright,
Hat
vielen,
Spaß
vielen
gemacht.
Dank. Dann noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.